Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Wir haben den 29. September, es ist 8 Uhr morgens. Ja, Sie haben sich nicht verhört. Heute zeichnen wir ausnahmsweise mal einen Tag früher auf als sonst. Aber abgesehen davon bleibt alles beim Alten. Auch heute spreche ich wieder mit Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hier in Berlin. Guten Morgen, Herr Fratscher.
Guten Morgen, Herr Graydon.
Wir wollen uns heute mal wieder zwei Themenbereiche vornehmen, und zwar einmal die Deadline für den 1. Oktober. Ab diesem Donnerstag nämlich sind zahlungsunfähige Unternehmen dazu verpflichtet, diese Zahlungsunfähigkeit auch zu melden. Diese Pflicht hatte der Staat zu Beginn der Corona-Pandemie ausgesetzt. Wir wollen über die Folgen dieser Veränderung sprechen und was das für Unternehmen bedeutet. So, und dann ist diese Woche noch etwas anderes los, nämlich es ist Haushaltswoche. Im Bundestag werden ab dem heutigen Dienstag die Pläne der Regierung für den Haushalt fürs kommende Jahr besprochen. Und eine Zahl sorgt jetzt schon für Aufregung: 96 Milliarden Euro. So viel Geld will sich der Bundesfinanzminister im kommenden Jahr an den Märkten leihen. Diesen Donnerstag ist es jetzt also soweit. Ab dann müssen Unternehmen, die im Zuge der Corona-Pandemie zahlungsunfähig geworden sind, das zum ersten Mal offiziell zugeben. Bisher war diese Auskunft freiwillig. Für Unternehmen, die nun überschuldet sind, aber weiterhin ihre Verbindlichkeit bezahlen können, bleibt es erstmal beim Alten. Die müssen das auch weiterhin nicht verkünden. Die haben noch bis Ende des Jahres Zeit. Wie gesagt, diese Veränderung am Donnerstag betrifft erstmal nur die, die zahlungsunfähig sind, also jetzt bereits nichts mehr zahlen können, keine Verbindlichkeiten mehr bedienen können. Womit rechnen Sie da?
Ich rechne damit, dass wir jetzt eine kleine Anzahl von Unternehmen sehen, die sich insolvent melden, also zahlungsunfähig sind, aber keine große Welle, denn diese erste Hürde ist etwas niedriger. Also sprich, die Unterscheidung zwischen, ist man zahlungsunfähig oder überschuldet. Und zahlungsunfähig, wie der Begriff sagt, heißt, dass ich als Unternehmer meine Schulden beispielsweise an die Bank nicht bedienen kann oder meine Zulieferer, meine ausstehenden Verbindlichkeiten gegenüber anderen, die mir Vorleistungen liefern, im Augenblick oder im letzten Monat nicht bedienen konnte. Überschuldung heißt, dass ich noch meine Schulden oder meine Verbindlichkeiten bedienen kann, aber dass mit einem Blick auf die nächsten 2-3 Jahre ich gar nicht jetzt die Einnahmen habe, um das noch lange überleben zu können, also wirklich 2 oder 3 Jahre weitermachen zu können. Und das trifft im Augenblick auf sehr, sehr viel mehr Unternehmen zu, denn klar, wenn ich nur 70-80% meiner Umsätze habe als Unternehmer, dann weiß ich früher oder später, das reicht nicht, die Schulden zu bedienen und meine Beschäftigten weiter zu zahlen und die Miete und was auch immer, was anfällt. Also dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis ich zahlungsunfähig werde. Und viele im Augenblick setzen natürlich auf das Prinzip Hoffnung, auch völlig zu Recht, sagen ja, klar, im Augenblick habe ich nicht die Umsätze, aber hoffentlich nächstes Jahr, dann läuft's wieder und dann kann ich so gute Erträge erwirtschaften, dass ich dann wieder aufholen kann und dann auch meine Schulden bedienen kann. Das ist also die Logik, die viele fahren, auch völlig zu Recht. Und der Staat hilft ihnen ja. Der Staat hilft einmal, indem er diese Deadline immer mal wieder verschoben hat für die Zahlungsunfähigkeit bis jetzt zum 30. September, für die Überschuldung bis Ende des Jahres. Und der Staat hat ja auch mit riesigen Kreditgarantien und Direkthilfen an Unternehmen, hilft er ja, dass die Unternehmen überleben können. Also sprich 25 Milliarden Euro ist im Juni im Konjunkturpaket drin gewesen für Überbrückungshilfen, so heißen die, dass also Unternehmen, mittelständische Unternehmen vor allem, aber auch kleinere, bis zu 3 Monaten ihrer Kosten durch den Staat bedienen lassen können. Und viele haben günstige Kredite über die KfW bekommen, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, also die staatliche Förderbank. Und viele nutzen das zu sagen, komm, ich nehme das Geld jetzt mal mit, damit ich eben nicht zahlungsunfähig werde. Also so ein bisschen der Versuch einer Erklärung, wie das funktioniert. Der Staat hat also vorne und hinten das Geld reingeschoben, sage ich jetzt mal freundlich. Und viele Unternehmen haben das auch nutzen können. Deshalb erwarte ich jetzt erstmal nicht diese riesige Welle von Unternehmensinsolvenzen, weil jetzt Unternehmen zahlungsunfähig sind. sondern ich befürchte eher Ende des Jahres, dass wir da eine Welle von Unternehmensinsolvenzen haben. Denn wie gesagt, diese Hürde, Sie müssen melden, wenn Sie überschuldet sind, die ist natürlich viel, viel höher. Das trifft auf viel, viel mehr Unternehmen zu. Und da mache ich mir dann wirklich Sorge, dass wir da dann viele, viele Unternehmen sehen, die sagen, ich schaffe es nicht.
Wir haben ja nun in der Vergangenheit schon über das Aussetzen dieser Auskunftsverpflichtungen gesprochen. Ein Problem, das sich natürlich stellt, ist, je länger Unternehmen diese Verpflichtungen nicht wahrnehmen müssen, solange sie also quasi nicht mitteilen müssen, wenn sie zahlungsunfähig oder überschuldet sind, desto länger gibt es diese Unsicherheit für Vertragspartner dieser Unternehmen. Also die sich dann fragen müssen, ob das Unternehmen, mit dem ich da handle, mit dem ich jetzt einen Vertrag schließe, ob dieser Vertrag dann auch funktionieren wird, ob das Unternehmen überhaupt in der Lage sein wird, die Verbindlichkeiten da langfristig zu bedienen. Es gibt jetzt erste Stimmen, die davon sprechen, dass das zu Unsicherheiten natürlich, aber auch zu Veränderungen im Geschäftsverhalten unter den Unternehmen führt, dass also mehr Garantien gefordert werden, dass mehr Vorleistung gefordert wird. Inwieweit ist so etwas, was dann auch einen langfristigen, vielleicht negativen Effekt auf die Volkswirtschaft hat? Also was könnte sich durch so etwas verschieben?
Die größte Sorge für eine Wirtschaft ist, dass das Vertrauen schwindet. Und Wirtschaft geht eigentlich um Vertrauen. Also wie Sie es beschrieben haben, Herr Graydon, dass Unternehmen untereinander ja nur der eine dem anderen Vorleistung gibt, wenn der wirklich sicher ist, dass er das Geld dafür bekommt. Irgendwann, später, früher oder später und nicht erst in 2 Jahren oder 5 Jahren oder nur teilweise. Und wenn ein solches Vertrauen verloren geht, dann driftet die Wirtschaft in eine tiefe wirtschaftliche Depression ab. Und der vielleicht beste Vergleich ist die globale Finanzkrise 2008, 2009. Wir erinnern uns, damals ging das los mit einer Pleite einer relativ kleinen Investmentbank, Lehman Brothers, in den USA. Und die amerikanischen Entscheidungsträger, das waren 5 Leute, die vom Finanzministerium und von der Notenbank damals sich Mitte September 2008 in New York getroffen haben, haben gedacht, guck mal, die Bank Lehman Brothers, die ist so klein mit so wenig Finanzvolumen, die wird doch hier jetzt keine riesigen Probleme im Finanzsystem schaffen. Das Wirtschaftssystem, das Finanzsystem irgendwie verkraften. Und die lagen komplett falsch, weil diese relativ kleine Investmentbank Lehman Brothers halt mit so vielen Banken und so vielen anderen Investmentbanken Beziehungen hatten, dass das dazu geführt hat, dass das Vertrauen im Finanzsystem komplett verloren gegangen ist. Jede Bank hat sich gefragt, ich mag zwar direkt keine Abhängigkeit mit Lehman Brothers haben, aber wer weiß, ob meine Geschäftspartner das haben. Deshalb leihe ich denen jetzt mal kein Geld. Denn wenn ich das tue und die haben irgendwo ein Problem mit Lehman Brothers, kriege ich mein Geld nicht zurück. Und das hat dazu geführt, dass viele Marktsegmente komplett eingefroren sind, also überhaupt kein Handel mehr stattfand, gar kein Austausch mehr stattgefunden hat. Und diese letztlich Vertrauenskrise hat dann eine ganze Weltwirtschaft in die Knie gezwungen. Und heute reden wir zum Glück nicht über das Finanzsystem, das ist sehr viel fragiler und sehr viel abhängiger von diesem Vertrauen. Aber das Gleiche gilt natürlich für die Realwirtschaft, für Unternehmen. Wollen Sie einem Restaurant immer wieder weiter Waren liefern auf Rechnung, wenn Sie nicht wissen oder nicht sicher sind, dass Sie das auch in 4 oder 6 oder 8 Wochen die Rechnung beglichen werden? Und das geht so weiter. Und dann natürlich sagen die Großmärkte, soll ich denen hier auf Rechnung die Sachen verkaufen, wenn ich nicht weiß, ob ich das Geld zurückbekomme. Also dieses Vertrauensthema ist ein riesiges Problem für die Volkswirtschaft. Und wir sehen es auch jetzt schon, dass viele Unternehmen auch gerade durch diese schwierige Lage wenig investieren. Die sagen, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich im Kopf über Wasser bleibe, dass ich meine Gelder zahlen kann, dass ich meine Miete zahlen kann, das, was jetzt gerade anfällt. Ich kann nicht neue Maschinen oder neue Ausrüstung oder in mehr Beschäftigte oder in Fortbildung investieren. Das lasse ich jetzt mal, denn ich bin so knapp bei Kasse, dass ich mir das im Augenblick nicht leisten kann. Also das Thema Vertrauen ist das zentrale Problem. Und meine Sorge ist, wenn wir jetzt vielleicht, ja, wir sind in einer zweiten Welle, aber wenn die zweite Ansteckungswelle in Deutschland jetzt so stark wird, wie das in anderen europäischen Ländern ist, beispielsweise in Spanien, wo ja in Madrid jetzt wieder zum Teil Ausgangssperren verhängt werden, dann wird das natürlich vor allem für viele, viele Unternehmen knapp. Wie gesagt, ich will den Teufel nicht an die Wand malen, also verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe die Hoffnung, dass es eben nicht so schlimm wird wie in der ersten Welle, dass viele Unternehmen trotzdem weiter funktionieren können. Aber zur Ehrlichkeit gehört auch dazu, das ist eine Möglichkeit, die wir nicht ignorieren dürfen.
Wenn wir jetzt vielleicht erstmal dieses Thema zweite Welle, Angst davor ein bisschen beiseite stellen. Alleine dadurch, dass am Donnerstag diese magische Wand, Schutzwand quasi weggenommen wird, wir dann also sehen, wie viele Insolvenzen, also wie viele zahlungsunfähige Unternehmen es in Deutschland wirklich gibt. Alleine das könnte ja bereits, also auch wiederum, man will den Teufel nicht an die Wand malen, aber es ist ein nicht ganz aus der Luft gegriffenes Szenario, dass das alleine schon dazu führt, dass es eben einen Vertrauensverlust gibt, dass also dann, wenn ich sehe, okay, es gibt dann doch bei mir in der Ecke eine ganze Menge Unternehmen, die zahlungsunfähig sind. Vielleicht fange ich dann jetzt mal doch besser an, diese Verträge, so wie ich sie bisher gehabt habe, eben nicht zu verlängern, sondern wie gesagt eben auf Vorleistung zu bestehen. Wie würde eine solche Spirale aussehen? Also worauf muss man sich einstellen, wenn wir, wie gesagt, und man will es ja nicht hoffen, aber wenn wir dann sehen im Oktober, dass die Zahl der zahlungsunfähigen Unternehmen dann doch drastisch steigt?
Ich denke, das, was wir, dass wir jetzt diesen harten Schnitt haben, ist eigentlich gut für das Vertrauen. Denn jetzt werden im Prinzip die Zahlungsunfähigen von den immer noch Zahlungsfähigen sehr klar getrennt und es wird allen sehr transparent gemacht, wer kann es nicht. Diese Anmeldefrist, Antragspflicht, dass man als Unternehmen das offenlegen muss, ist ja eigentlich was Gutes. Denn natürlich ist das schlecht für das betroffene Unternehmen, aber es soll ja erstens mal die Gläubiger schützen, also all die, die dort diesem Unternehmen Vorleistung geliefert haben, vielleicht auch einen Kredit gegeben haben, dass die geschützt werden, dass es eben nicht nochmal 3 Monate oder 6 Monate so weitergeht, die auf ihren Forderungen sitzen bleiben, vielleicht noch mehr Forderungen anhäufen, sondern hier geht es erstmal darum, zu verhindern, dass andere Unternehmen davon angesteckt werden. Und das ist ja häufig die Sorge, dass wenn zu viele Unternehmen zahlungsunfähig werden, sie letztlich ihre Vertragspartner, andere Unternehmen mit in die Tiefe reißen, mit in diesen Strudel reinreißen. Denn gerade im Finanzsystem, wenn jetzt eine Bank ganz viele ausfallende Kredite hat, ganz viele faule Kredite hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese Bank selbst in Zahlungsunfähigkeit kommt, damit auch wieder andere Banken ansteckt. Genau das, was wir 2008, 2009 in der globalen Finanzkrise übrigens auch massiv in Deutschland erlebt haben. Es gibt kaum ein Land, das damals so große Bankenprobleme hatte, wie das in Deutschland der Fall war. Sie erinnern sich an die ganzen oder einige der Landesbanken, die in staatlichem Eigentum war, was den Steuerzahler wahnsinnig viel Geld gekostet hat, aber auch andere Banken wie die IKB in Düsseldorf. Also ich halte jetzt diesen Schnitt eigentlich für sinnvoll, weil man noch relativ frühzeitig sagt, so, wir müssen jetzt klar Schiff machen, müssen einmal Transparenz schaffen, welche Unternehmen haben Probleme. Und damit schafft man ja auch einen Vertrauensbeweis in die anderen Unternehmen, sagen, okay, die hätten sich melden müssen, wenn die jetzt irgendwelche Zahlungen nicht tätigen können, ansonsten machen sie sich strafbar. Deshalb ist das, glaube ich, fürs Vertrauen erstmal gut. Meine wirklich große, große Sorge ist eher der Dezember. Also wo wir in 3 Monaten sind. Denn wenn Sie sich als überschuldetes Unternehmen melden müssen, dann werden wir nach manchen Schätzungen jedes vierte Unternehmen in Deutschland haben. Müssen Sie sich mal vorstellen, jedes vierte Unternehmen, also 500.000, 600.000, 700.000 Unternehmen, die sagen, hier, ich habe so hohe Schulden, über 3, 4 Jahre werde ich die nicht bedienen können. Es sei denn, die Wirtschaft geht wieder, erholt sich wieder und das Geschäft läuft besser. Also im Augenblick diesen Schritt halte ich für sinnvoll. Klar wird es da die eine oder andere Überraschung geben, wo man sagt, oh, dieses Unternehmen ist zahlungsunfähig, das ist aber schlecht. Aber die Erfahrung aus der Vergangenheit ist es ein solcher Schritt, Unternehmen zu unterscheiden. Die haben Probleme, die können nicht zahlen. Die anderen Unternehmen, die sind gut, dass das eigentlich ein sinnvoller Schritt ist, um Vertrauen zu schaffen.
Dann hätte ich noch eine Frage im Zusammenhang mit Vertrauen, und zwar Vertrauen in Prognosen. Das ist natürlich ein leidiges Thema, trotzdem in Zeiten, wo wir ja doch mit einem relativ großen blinden Fleck operieren, nämlich bisher, wie gesagt, wir wissen weder, welche Unternehmen zahlungsunfähig noch welche Unternehmen überschuldet sind. Ab kommender Woche werden wir dann hoffentlich allmählich rausfinden, wie viele Unternehmen zahlungsunfähig sind. Trotzdem, dieser blinde Fleck der Überschuldung ist natürlich gewaltig. Wir reden in letzter Zeit viel über Erholung, wobei die Stimmen jetzt natürlich angesichts dieser sich andeutenden zweiten Welle wieder etwas ruhiger geworden sind. Aber da war viel vom V die Rede, da war viel von der schnellen Erholung, von der überraschend schnellen Erholung der Wirtschaft die Rede. Wie kann man solche Prognosen anstellen, wenn man etwas so Wichtiges wie die Zahl der wirklich extrem notleidenden Unternehmen schlicht nicht weiß?
Kann man nicht. Wir können keine verlässlichen wirtschaftlichen Prognosen im Augenblick machen. Wirtschaftliche Prognosen sind, ja, das ist ein Blindflug, den wir im Augenblick haben. Das müssen wir als Wirtschaftswissenschaftler und wir auch am DIW Berlin machen jedes Vierteljahr unsere Prognosen. Wir wissen es schlichtweg nicht. Und was wir machen, sind Szenarien, also Wenn-Dann-Analysen. Und das sagen wir auch immer. Wir gehen also davon aus, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um 6% schrumpft in Deutschland, dass wir jetzt gerade im dritten Quartal erleben wir einen sehr schönen Rebound. Also der Juli und August waren hervorragende Monate. Also vom Welthandel her, auch vom Konsum her sind die sehr, sehr gut gelaufen für Deutschland. Aber was jetzt im Oktober wird oder November oder Dezember, das wissen wir schlichtweg nicht. Und wir gehen davon aus, was wir für das wahrscheinlichste Szenario halten, die zweite Welle wird jetzt nicht nochmal zu massiven Einschränkungen, Restriktionen kommen. Wir gehen davon aus, die Unternehmensinsolvenzen werden irgendwo einigermaßen begrenzt werden können, führen eben nicht zum so einem Teufelskreis, den ich eben beschrieben habe. Die Weltwirtschaft läuft gut, Italien oder andere kommen nicht in Schieflage. Also ganz viele Annahmen, die wir treffen. Und alle diese Annahmen mögen falsch sein. Und wir gehen davon aus, mit diesem -6%, und das machen übrigens alle anderen auch so, sagen, das halten wir im Augenblick für das wahrscheinlichste Szenario. Vielleicht ist es auch bei uns, die Prognosen machen, das Prinzip Hoffnung. Hoffentlich geht nichts mehr schief. Aber jede dieser Annahmen, die nicht zutrifft, könnte sofort die deutsche Wirtschaft ja noch stärker schwächen. Also die Risiken, die wir im Augenblick sehen, sind sicherlich so, dass sie, wir sagen, nach unten gerichtet sind, also dass die Wirtschaftsleistung nochmal schwächen. Und ja, das sagen wir auch immer ehrlich, nicht alle wollen das hören, und in den Medien wird natürlich sehr, sehr verkürzt dargestellt, wenn man sagt, ja, dieses Jahr dürfte die Wirtschaft nur in Anführungszeichen um 6% schrumpfen. Und sagen, ja, nee, also so darf man es eigentlich nicht darstellen, sondern man muss schon immer sagen, das ist eins der Szenarien, und bitte passt auf, es kann deutlich schlechter werden. Aber da geht es ja letztlich auch wieder ums Vertrauen. Und das ist gerade die Bundesregierung versucht natürlich zu sagen, wir machen das viel besser als die anderen europäischen Länder. Die deutsche Wirtschaft erholt sich wieder. Guck mal, wie das dritte Quartal, wie super das läuft. Verstehe ich auch, dass die Bundesregierung Vertrauen schaffen will, gerade bei uns Konsumentinnen und Konsumenten. Denn ja, wenn Beschäftigte Angst haben, sagen, oh, ob ich meinen Job nächstes Jahr noch habe oder ob ich wieder in Kurzarbeit gehen muss oder ja, was mit den nächsten Jahren mit meinem Lohn passiert, dann ist man natürlich vorsichtig. Und das sehen wir. Und das ist vielleicht sogar meine größte Sorge, ist nicht nur die Unternehmen, sondern letztlich wir als Konsumentinnen und Konsumenten. Und was wir über das letzte halbe Jahr gesehen haben, wenn Menschen Angst haben, wenn Vertrauen nicht da ist, dann geben sie ihr Geld nicht aus, sondern legen es auf die hohe Kante. Und die Sparquote, also der Anteil unseres Einkommens, das wir nicht ausgeben im Monat, sondern auf die hohe Kante legen, hat sich fast verdoppelt im letzten halben Jahr. Von ein bisschen über 10% auf fast 20%. Und das ist letztlich ein sehr starkes Zeichen dafür, dass Menschen Angst haben und Sorge haben und sagen, mal lieber ein bisschen weniger ausgehen und weniger kaufen und wegfahren ist eh schwierig. Besser mal sparen, wer weiß, was da noch kommt.
Aber wenn Sie sagen, dass es aktuell schlicht nicht möglich ist, verlässliche Prognosen anzufertigen, was müsste denn da draußen passieren? Also was müsste sich an den Rahmenbedingungen ändern? Welche Zahlen bräuchten Sie vielleicht wieder, um dann zu sagen, gut, es ist natürlich immer noch eine Prognose, aber die wir Ihnen jetzt präsentieren, ist doch um einiges glaubwürdiger als das, was wir hier das letzte Jahr gemacht haben.
Das Einzige, was uns ermöglicht, wieder eine einigermaßen verlässliche Prognose zu machen, ist ein Impfstoff. Und nicht nur ein Impfstoff zu haben, sondern dass zumindest 6,5 Milliarden Menschen in der Welt den Impfstoff bekommen haben. Das ist letztlich die Voraussetzung, wieder einigermaßen verlässliche Prognosen zu machen. Das, so wie wir das auch in den letzten 10 Jahren gemacht haben. Da lagen die Prognosen, ja klar, man liegt immer so ein bisschen daneben, immer passiert irgendwas, aber man hat im Großen und Ganzen lagen die Prognosen eigentlich sehr richtig. Sie haben gesehen, wenn der Aufschwung kommt und der Boom weitergeht oder wenn es wieder eine Abschwächung gibt. Also Beispiel die Rezession in der Industrie. Wir hatten ja 2019 im vergangenen Jahr, war die deutsche Industrie ja bereits in der Rezession, gerade die Automobilbranche. Das hat man schon sehr deutlich auch 2017, 2018 gesehen. Also das hat man relativ verlässlich prognostizieren können. Im Augenblick, solange wir keinen Impfstoff haben, ist das alles sehr, sehr spekulativ, so will ich mal sagen, oder mit sehr starken Annahmen versehen. Und deshalb für uns als Wirtschaftsforscher heißt es, es ist einfach wahnsinnig schwierig und wir müssen das immer wieder offen und ehrlich sagen. Heißt aber natürlich auch für die Politik genauso schwierig. Die wissen nicht, wie geht's weiter, was kommt denn an Steuereinnahmen rein. Also unser zweites Thema für heute muss man ja, es beruht ja auch auf einer Prognose. Und wir und 4 andere Institute, wir als DEW Berlin und mit 4 anderen, wir geben ja der Bundesregierung unsere Prognosen. Wir sind ja im Auftrag bei denen, sagen hier, das ist unsere Prognose, nehmt das mal für eure Berechnung. Und gerade ein Bundesfinanzminister muss natürlich, es hängt davon ab, wie die Wirtschaft läuft, was er an Steuereinnahmen hat und was er damit ausgeben kann und was er an Neuverschuldung dann machen muss. Also das liegt dem Ganzen zugrunde und das zeigt, dass auch für die Politik es im Augenblick natürlich wahnsinnig schwierig ist.
Dann lassen Sie uns doch einfach direkt übergleiten. Es bietet sich ja an. Die Neuverschuldung ist in diesem Jahr auf einem historischen Höchststand. So viel haben wir uns noch nie neu verschuldet. 218 Milliarden Euro, um genau zu sein. Nun ist, wie gesagt, diese Woche ja Haushaltswoche. Das heißt, im Bundestag werden die Haushaltsentwürfe oder wird der Haushaltsentwurf der Bundesregierung diskutiert. Der sieht fürs nächste Jahr ebenfalls eine rekordverdächtige Neuverschuldung vor. 96 Milliarden Euro sollten es werden. Das wäre dann historisch gesehen der zweithöchste Wert nach dem diesjährigen Wert. Vom Koalitionspartner CDU bekommt Olaf Scholz wenigstens für den Betrag Rückendeckung. Dort heißt es dann allerdings ziemlich klar, diese Neuverschuldung über höhere Steuern zu finanzieren, wäre mit der CDU nicht zu machen. Fangen wir also mal bei der Frage an. Was halten Sie davon, höhere Steuern zur Finanzierung eines solchen Pakets, einer solchen Neuverschuldung zu nutzen?
Davon halte ich überhaupt nichts. Also in schlechten Zeiten wollen Sie die Menschen und die Unternehmen nicht mit höheren Steuern belasten. Das ist die Logik einer Schuldenbremse und auch der schwarzen Null, die ja lange Zeit in Deutschland heilig war. In guten Zeiten wollen Sie eigentlich Überschüsse machen, Schulden abbauen, solide haushalten, damit Sie in schwierigen, in schlechten Zeiten die Möglichkeit haben, dieses Geld dann auch wirklich ausgeben zu können und auch neue Schulden aufnehmen zu können. Und ich glaube, niemand bezweifelt, dass wir jetzt in dieser Pandemie die tiefste Wirtschaftskrise seit 1929, also in 90 Jahren, jetzt abgesehen vom Zweiten Weltkrieg, dass wir jetzt in schlechten Zeiten sind, wirtschaftlich schlechten Zeiten sind. Und deshalb halte ich eine jetzige Diskussion oder eine jetzige Steuererhöhung für völlig kontraproduktiv. Aber es ist richtig, wenn die Wirtschaft wieder läuft, vielleicht in 2, 3 Jahren, hoffentlich, dann muss man sich ehrlich machen und sagen, so, wer zahlt dafür? Lassen wir einfach den hohen Schuldenstand und bauen vielleicht nochmal neue Schulden auf. Das müssen dann künftige Generationen bedienen. Oder sagen wir, eigentlich haben wir nach europäischen Regeln die Vorgabe, Staatsschulden relativ zur Wirtschaftsleistung sollen unter 60% sein. Im Augenblick sind wir wahrscheinlich irgendwo bei 75%, also deutlich darüber. Wie wollen wir da wieder hinkommen? Und ich befürchte, Wachstum alleine, also Wirtschaftsboom, bei dem dann die Unternehmen wieder mehr Steuern, also einfach dadurch, dass sie hohe Umsätze haben, automatisch beim bestehenden Steuersatz mehr Steuereinnahmen für den Bundesfinanzminister reinkommen, so leicht wird es diesmal nicht werden. So war das nach 2008, 2009, nach der globalen Finanzkrise. Sondern wir werden über Steuererhöhungen nicht nur nachdenken müssen, sondern wir werden sie brauchen. Zumal meine größte Sorge ist, dass viele dieser Strukturveränderungen, mehr Investitionen für Klimaschutz, für Digitalisierung, für Innovation, für Bildung, für bessere Schulen, das muss endlich jetzt in den kommenden Jahren eine hohe Priorität haben. Und das kostet Geld. Man kann dann nicht wieder sagen, so wie man das auch in den letzten 20 Jahren häufig gemacht hat, das können wir uns nicht leisten, mehr Geld für die Schulen auszugeben oder eine leistungsfähige digitale Infrastruktur zu bauen oder für Klimaschutz. Das geht nicht. Das ist jetzt keine Option mehr. Und das ist meine große Befürchtung, dass der Staat sich kaputt spart, also wichtige Investitionen eben nicht tätigt, was dann letztlich ja, der Wirtschaft und gerade uns Menschen dann auf die Füße fällt. Also kurzum, ich befürchte, wir werden höhere Steuern brauchen nach der Krise. Und ich denke auch, dass das ein Thema im Bundestagswahlkampf werden wird. Wer bietet was an?
Aber ist das nicht ein Widerspruch? Also zu sagen, einerseits, wir haben der Grund, aus dem wir es uns jetzt erlauben können, unsere Wirtschaft so zu stützen, wie wir das tun, hat vor allem mit der rigiden Haushaltspolitik der vergangenen Jahre zu tun. All das ermöglicht uns jetzt den Freiraum, den wir haben. Dann aber gleichzeitig zu sagen, wenn wir dann aus dieser Situation raus sind, dürfen wir das um Gottes Willen nicht wieder so rigide fahren, weil wir ja sonst wichtige Investitionen nicht hinkriegen. Also man hätte natürlich dieses Argument, Haushaltsbremse schön und gut, aber Leute, wir brauchen eine digitale Infrastruktur, wir brauchen vor allem bessere Schulen. Dass diese Investitionen notwendig sind, wissen wir ja schon länger. Und sie wurden ja immer eben unter Berufung auf diese geltenden Regeln nicht getätigt oder in vielen Fällen nicht getätigt. Inwieweit passt das dann zueinander?
Das passt nicht zueinander, da haben Sie absolut recht. Wir müssen weg von diesen engen Regeln, die keinen Sinn machen. Die Schuldenbremse sagt im Prinzip, die Bundesregierung darf sich leicht neu verschulden, 0,35%, strukturell, also praktisch darf man keine oder kaum neue Schulden machen. Die Länder müssen einen ausgeglichenen Haushalt oder Überschüsse haben, die müssen also praktisch immer strukturell eine schwarze Null haben. Das macht keinen Sinn, weil das wird in der Zukunft dazu führen, wo sparen Sie als Staat? Sie sparen bei den Investitionen, denn der andere große Block, Sozialausgaben, da haben Sie ja wenig Flexibilität oder ja, zumindest kurzfristig wenig Möglichkeiten. Denn wenn Menschen arbeitslos sind, dann müssen sie ihr Arbeitslosengeld bekommen fürs Gesundheitssystem. Müssen sie, das kostet jedes Jahr, die Renten, der Staat schießt von Steuergeldern 100 Milliarden Euro in die gesetzliche Rentenversicherung hinzu. Das können Sie ja nicht mal kurzfristig ändern. Und was dann immer passiert ist, dass der Staat sagt, ja, wo kann ich denn weniger Geld ausgeben? Oh, dann gebe ich halt weniger Geld für Bildung aus und gebe weniger Geld für eine gute Infrastruktur aus. Und das passiert zu häufig und das führt dann dazu, dass die Wirtschaft wieder geschwächt wird. Denn für ein Unternehmen ist es ja wichtig, dass ich ein leistungsfähiges digitales Netz habe, dass ich eine gute Verkehrsinfrastruktur habe, dass ich gut ausgebildete Leute habe, die kommen. Und wenn man da spart an den Bildungsausgaben und an den Investitionen, dann schadet man letztlich der Wirtschaft und langfristig allen. Also wir müssen weg von diesen engstirnigen Schuldenregeln, und dahin zu sagen, es geht nicht um, wie viel Geld wir ausgeben, sondern es viel wichtiger ist, die Qualität der Ausgaben. Wofür geben wir das Geld aus? Und deshalb dürfen wir nicht in diese Logik kommen, jetzt müssen wir aber Schulden abbauen, jetzt müssen wir diese Investitionen kürzen. Deshalb glaube ich, ist es auch gut und richtig, dass, wenn die Wirtschaft wieder läuft, gewisse Steuern erhöht werden, also letztlich wir Bürgerinnen und Bürger dazu beitragen, dass der Staat diese wichtigen Investitionen tätigen kann.
Aber welche Steuern wären das? Also wenn Sie sagen, es gibt bestimmte Bereiche, wo diese Steuern sinnvoll wären, machen Sie das doch mal konkret. Um welche geht es da?
Wichtig bei den Steuern ist, zwischen zwei Dingen zu unterscheiden. Zwischen Fairness, Leistungsgerechtigkeit und zwischen wirtschaftlicher Sinnhaftigkeit. Und der Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat am Sonntag, das fand ich sehr interessant, als ich das gelesen habe, hat gesagt, ja, nach der Krise will er höhere Steuern auf Einkommen für Familien mit mehr als 200.000 Euro Jahreseinkommen. Ja, also können wir mal in die Runde gucken bei den Hörerinnen und Hörern. In Deutschland ist das 0,1%, also es ist ein verschwindend geringer Bruchteil der Menschen, die über 200.000 Euro Jahreseinkommen hat. Und er hat gesagt, das ist wegen Leistungsgerechtigkeit. Ja. Jetzt kann jeder von uns darüber streiten, was ist gerecht. Ja. Und einige sagen, ja, aber die mit den hohen Einkommen, die zahlen ja schon viel Steuern, weil sie einfach so hohe Einkommen haben. Das ist unfair. Ja. Und die FDP sagt, wir sollen bitte den Soli, also diese 3,5% auf die Einkommen, die ja immer noch von den oberen knapp 10% gezahlt werden, die sollen wir jetzt endlich abschaffen. Das ist unfair. Andere sagen, nee, wir müssen Menschen eher in anderen Bereichen entlasten. Für mich als Wirtschaftswissenschaftler ist die Frage eine andere. Was macht wirtschaftlich Sinn? Und im Augenblick haben wir ein Steuersystem in Deutschland, das Vermögen und Einkommen auf Vermögen kaum besteuert, so gering wie fast nirgends in der Welt, aber im Gegenzug Einkommen auf Arbeit ungewöhnlich stark besteuert. Und aus einer wirtschaftlichen Logik wollen sie eigentlich, dass Arbeit sich lohnt, dass die Menschen sagen, ja, ich arbeite gerne mehr oder streng mich an oder gehe auch ein höheres Risiko ein, weil das lohnt sich, da kommt wirklich was bei rum. Und das gilt natürlich vor allem für Menschen mit geringeren und mittleren Einkommen. Und hier haben wir häufig marginale Steuersätze. Marginal heißt, wenn ich jetzt 100 Euro mehr verdiene, wie viel behalte ich denn davon? Und wir haben hier häufig marginale Belastungen, wo ich von 100 Euro mehr Einkommen vielleicht nur 20 Euro behalten darf, weil die anderen 80 Euro durch höhere Steuern, Wegfall von Leistungen, Wohngeld und anderen Dingen mir wieder abgenommen wird. Und dann sage ich doch, ja, wenn ich jetzt hier mich so viel mehr anstrengen muss und da kommt nichts bei rum, dann mache ich das nicht. Also aus einer wirtschaftlichen Logik heraus will man eigentlich passives Vermögen wie Grund und Boden stärker besteuern. Ich will das, was wirklich Anreize setzt, wirtschaftlich was bringt, nämlich Menschen mit geringeren und mittleren Einkommen weniger stark belasten. Aus einer rein wirtschaftlichen Sicht macht das Sinn für uns alle, wenn man dort die Entlastung macht und Menschen eben mit hohen Einkommen und vor allem hohe Vermögen, die passiv sind, wie Grund und Boden oder Erbschaftssteuern, wenn man die stärker besteuert.
Dann vielleicht dazu eine letzte Frage. Wenn wir die Belastung für Lohnarbeit, die steuerliche Belastung für Lohnarbeit zurückfahren, so wie Sie das jetzt vorschlagen, und gleichzeitig die Belastung für Vermögen und für sehr, sehr hohe Gehälter erhöhen, würde sich das die Waage halten? Also wäre es möglich, das, was der Staat durch die Zurückfahrung der Besteuerung von den Durchschnittslöhnen, was ihm da verloren gehen würde, könnte er das wieder reinholen, indem er eben anfängt, Erbschaften, Vermögen, sehr, sehr hohe Gehälter eher so zu besteuern, wie das eben auch andere Länder tun?
Ja, der deutsche Staat könnte das. Nehmen wir mal den Vergleich Deutschland gegen Frankreich, USA und Großbritannien. Frankreich, USA und Großbritannien nehmen ungefähr 4% ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung an vermögensbezogenen Steuern ein. Also sprich vor allem auf Immobilien, auf Grund und Boden, aber auch auf Finanzvermögen zum Teil. Deutschland nimmt ungefähr 1% ein der Wirtschaftsleistung. Das sind also 3 Prozentpunkte Unterschied. Das sind in Deutschland knapp 100 Milliarden Euro. Ja, das wären, wenn wir ein solches Steuersystem hätten, das Vermögen so besteuert wie diese drei Länder, dann würden wir in Deutschland 100 Milliarden Euro, würde der Staat 100 Milliarden Euro im Jahr mehr an Steuereinnahmen haben. Also man sieht im Vergleich zu anderen Ländern, dass das sehr gut möglich ist. Klar, man muss vorsichtig sein, Vermögen besteuern, wenn Sie jetzt Unternehmen sagen, jetzt besteuern wir euch oder dem Unternehmenseigentümer den Wert des Unternehmens sehr, sehr stark, bekommt das Unternehmen dann Probleme, das ist ja immer das Argument. Also man muss schon genau aufpassen, wie man das macht. Sinnvoll ist es häufig, passives Kapital zu besteuern, also das nicht weglaufen kann, das ist natürlich gerade Grund und Boden, also Immobilien, auch über Finanzvermögen, da wird gerade in den USA gibt es darüber eine riesige Diskussion, will man eine Vermögensteuer auf Finanzvermögen, also die, die Aktien halten, die Anleihen halten, die Unternehmensanteile halten. Und darüber brauchen wir eine Debatte. Wiederum für mich als Ökonom geht es dabei weniger um die Frage, was ist jetzt fair, wer soll was zahlen, sondern auch immer die Frage, was ist wirtschaftlich sinnvoll. Klar, Steuern ist, heißt immer, ich muss ein Stück meines Kuchens von dem, was ich erarbeitet habe, abgeben. Das ist nie schön, freut sich niemand drüber, aber man kann es so gestalten, dass es eben so geringe negative Effekte für die Unternehmen, für die Menschen hat wie möglich. Aber der Staat muss nun mal seine Aufgaben leisten und finanzieren. Und meiner Ansicht nach hat der Staat das in den letzten 20 Jahren zu wenig getan.
Und nur vielleicht nochmal, weil ich habe es hier gerade nochmal rausgesucht, die Steuereinnahmen aus der Lohnsteuer in Deutschland waren 2019 bei knapp 220 Milliarden Euro. Das heißt, wenn wir durch eine Erhöhung der Besteuerung von Vermögen 100 Milliarden reinbekämen, dann könnte man theoretisch fast die Hälfte der Steuereinnahmen aus der Lohnsteuer wären dann verzichtbar.
Oder man könnte zumindest einen Teil davon ausgeben für Investitionen. Also wie gesagt, wir müssen die Lohnsteuer, aber vor allem müssen wir die Sozialversicherungsbeiträge reduzieren. Ja, also viele Unternehmen in Deutschland schauen darauf und sagen, bei uns sind die Lohnnebenkosten, das, was ich also an Versicherungen, für die gesetzliche Rente, für die Pflege, für all diese Nebenkosten für meine Beschäftigten zahlen muss, ist viel, viel höher als in anderen Ländern. Und das ist eine riesige Hürde, eben auch gerade für Menschen mit geringem Einkommen, wo Unternehmen sagen, das ist sehr teuer für mich, die Menschen einzustellen. Und da müsste der Staat eigentlich mehr machen, zu sagen, da will ich die Unternehmen entlasten, sodass es sich halt eben lohnt, Menschen einzustellen, auch gerade, die jetzt keine fantastischen Qualifikationen haben, damit sich Arbeit auch dort wieder mehr lohnt. Also der Staat hat viele Möglichkeiten, das Geld auszugeben, niedrigere Lohnsteuer, niedrigere Sozialversicherungsbeiträge dort zu entlasten oder eben mehr Investitionen zu tätigen.
Herr Fratscher, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Graydon.
Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der bekannte Aufruf, Sie hören diesen Podcast, darüber freuen wir uns sehr. Aber vielleicht kennen Sie ja in Ihrem Umfeld Menschen, die das nicht tun, die allgemein keine Podcasts hören oder wenigstens diesen nicht hören. Diesen Menschen muss geholfen werden. Weisen Sie darauf hin, dass es diesen Podcast gibt. Man kann ihn überall sowohl hören als auch abonnieren. Überall heißt hier auf allen gängigen Plattformen. Wenn Sie ihn abonnieren, bekommen Sie jeden Mittwoch von uns eine neue Folge. Selbst wenn wir sie gelegentlich wie heute am Dienstag aufzeichnen. Wenn Sie darüber hinaus Fragen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns darüber immer sehr. Am besten per E-Mail an info@inforadio.de.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.